Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
In die wirklich trübe Zeit von Krisen, Kriegen und Sorgen soll jetzt, so ist der Plan, vermehrt Farbe kommen. Das Land soll aufblühen. Gar von einem Frühling der Reformen ist da die Rede. Das mit den Reformen kommt nun nicht wirklich überraschend, aber Finanzminister Klingbeil hat heute sozusagen einen Blumenstrauß an Reformideen präsentiert. Und die sind nicht nur schön bunt, sondern sie werden auch schmerzhaft sein, sagt Klingbeil. Darüber sprechen wir gleich mit ihm. Zunächst blickt Philipp Kunschner auf einen Tag voller Projekte.
Punkt 14 Uhr heute in Berlin. Der Kanzler stellt sich im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Und zeitgleich, nur wenige hundert Meter entfernt, will auch der Vizekanzler Antworten liefern. Zur wirtschaftlichen Lage, zum anstehenden Reformprozess. In einer Grundsatzrede will Klingbeil konkret werden, macht gleich zu Beginn deutlich:
Wenn ich über grundlegende Veränderungen spreche, dann heißt das auch, wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen.
Dieses Jahr werde Mut abverlangen. Es brauche Reformen. Wie die aussehen könnten, dazu macht Klingbeil heute konkrete Vorschläge. Wie etwa die Rente an die Beitragsjahre zu koppeln. Außerdem soll die Einkommensteuer reformiert werden, mit dem Ziel, 95% der Beschäftigten zu entlasten. Außerdem will Klingbeil für neu geschlossene Ehen das Ehegattensplitting abschaffen. Aktuell sieht er darin einen steuerlichen Fehlanreiz, der viele Frauen in der Teilzeitfalle halte.
Ich will, dass das Ehegattensplitting in seiner heutigen Form für zukünftige Ehen abgeschafft wird. Eine Reform könnte zur Besetzung von Zehntausenden Vollzeitstellen führen.
In der Koalition sind die Vorschläge noch nicht abgestimmt. Einzelne davon, wie die Abschaffung des Ehegattensplittings, will der CSU-Landesgruppenchef heute noch nicht kommentieren. Aber
was für uns klar ist, das will ich an der Stelle betonen, wir sind Partei der Familie, das hat für uns einen hohen Stellenwert. Aber wir sind jetzt in einer Phase, wo es, glaube ich, darum geht, einfach mal unterschiedliche Dinge auf den Tisch zu legen, sie dann zu bewerten.
Einigkeit besteht in der Koalition aber darin, dass Reformen kommen müssen, möglichst schnell. Der Kanzler appelliert auch an die Eigenverantwortung und spricht davon, dass nicht nur die internationale Lage für die Probleme im Land verantwortlich sei.
Die meisten der Probleme, die wir heute haben in unserem Land, sind hausgemacht, sind von uns selbst mit herbeigeführt. Und deswegen liegt es auch und vor allem an uns, dafür zu sorgen, dass diese Probleme wieder kleiner werden und dass sie am besten bald verschwinden.
Dass die Probleme bald verschwinden, daran glaubt man in der Opposition ebenso wenig wie an eine baldige Einigung von Union und SPD.
Ich traue der Regierung im Moment überhaupt nicht zu, weil ich sehe, dass sie mit der Wirtschaftskrise absolut überfordert sind. Sie schaffen es nicht, die Preise vernünftig zu deckeln für die Menschen in diesem Land. Und deswegen sehe ich nicht, wie sie mit den Reformen wirklich vorankommen sollen.
Zwar liegen nun konkrete Vorschläge des Vizekanzlers auf dem Tisch. Entscheidend wird aber sein, wie schnell die Koalition sich auf Maßnahmen einigen kann. Der Kanzler will bis Juli alle grundsätzlichen Reformentscheidungen getroffen haben. Auch dieser Zeitdruck womöglich hausgemacht.
Und über die Reformpläne habe ich am Abend mit SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil gesprochen. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
Am Sonntag waren Sie nach der zweiten Wahlschlappe noch extrem angeschlagen, haben offen gefragt, ob Sie noch der richtige Mann an der Spitze der SPD sind. Heute dann wollen Sie das Land umbauen wie kaum einer vor Ihnen. Wie passt das zusammen?
Ich habe in den letzten Wochen sehr viele Gedanken gemacht über die Zukunft Deutschlands, wie wir das Land modernisieren können, wie wir ein großes, gerechtes Reformpaket auf den Weg bringen können. Und wissen Sie, das ist meine Verantwortung als Vizekanzler und als Finanzminister. Und die Rede, die ich heute gehalten habe, die war lange geplant. Aber ich sage Ihnen auch, dass bei all dem, was ich jetzt in den letzten Jahren in der deutschen Politik gesehen habe, bei all dem, was ich auch als Finanzminister jetzt seit knapp einem Jahr im Amt sehe und auch bei dem, was jetzt gerade im Iran und auch durch den Krieg in der Ukraine ja vorangetrieben wird an Veränderungsnotwendigkeit, die wir haben, war für mich klar, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir den Aufbruch wagen müssen, Deutschland zu modernisieren. Und dafür will ich meinen Anteil leisten und habe meine Vorschläge jetzt auf den Tisch gelegt.
Also Sie packen erstmal die SPD-Krise zur Seite?
Die SPD wird weiter auch sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir stärker werden. Dazu kommen wir am Freitag auch in der Führung der SPD zusammen. Und das ist natürlich auch mein Ziel als SPD-Vorsitzender. Aber klar ist auch, für mich geht es um Deutschland. Für mich geht es um die Frage, wie Deutschland ein starkes Land bleiben kann. Und da trage ich eine Verantwortung und der komme ich nach.
Die quasi Überschrift Ihrer Rede heute war ja schmerzhafte Reformen. Wem werden Sie denn am meisten wehtun?
Die Überschrift meiner Rede war erstmal, ich will, dass Deutschland ein starkes Land bleibt. Und dafür müssen wir zusammenarbeiten, Gewerkschaften, die Arbeitgeber und auch die Politik. Und dafür müssen wir uns auf einen Weg machen, wo wir jetzt nicht mehr in Graben kämpfen, uns die ganze Zeit erzählen, was nicht geht, sondern wo wir Reformen durchschlagen. Es kommt auf ein starkes Europa an. Es geht darum, dass wir Innovationspolitik vorantreiben. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir den Arbeitsmarkt reformieren. Wir verschenken hier viele Potenziale. Wir bleiben unter unseren Möglichkeiten. Und ich habe an ein paar Beispielen ja auch deutlich gemacht, wenn es zum Beispiel um das Ehegattensplitting geht, wenn es darum geht, dass Menschen, die als Flüchtlinge hergekommen sind, schneller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, oder wenn es auch darum geht, dass wir die Potenziale nutzen, die eigentlich da sind, über Frauen, die heute in Teilzeitfallen festhängen. Das alles anzugehen, würde unser Land stärker machen. Und dafür habe ich heute ein Paket vorgestellt.
Da gucken wir gleich genauer drauf. Aber wem werden Sie wehtun?
Ich glaube, dass allen dann auch Konsequenzen aufgezeigt werden aus einem Weg, den wir jetzt gehen. Ich habe heute auch in der Rede gesagt, ich bin fest der Überzeugung, dass die Menschen in unserem Land wissen, dass sich etwas verändern muss und dass sie auch bereit sind, Opfer zu bringen. Ich sehe meine Aufgabe aber auch da drin als sozialdemokratischer Finanzminister, dass alle dann eine Konsequenz spüren und dass es dabei gerecht zugeht, also ein gerechtes Gesamtpaket, und dass es keine Willkür in Deutschland gibt. Und beides sind Dinge, die jetzt als Messlatte auch für dieses Reformpaket zu gelten haben.
Schauen wir mal genauer auf dieses Reformpaket. Sie haben heute gesagt, wir müssen mehr arbeiten. Das klingt nach Bundeskanzler Merz. Als er über die Lifestyle-Teilzeit gesprochen hat, war auch in der SPD ja die Empörung doch sehr groß. Machen Sie hier eine neue Tür auf?
Erstmal habe ich Türen heute in meiner Rede tatsächlich aufgemacht. Wissen Sie, es bringt ja nichts, wenn die Parteien, die gerade in der Regierung sind, sich gegenseitig nur erzählen, was jetzt nicht geht, sondern ich möchte gemeinsam mit dem Bundeskanzler, mit meiner Co-Vorsitzenden und auch mit Markus Söder, dem CSU-Chef, wir vier Parteivorsitzende tragen Verantwortung. Ich möchte einen gemeinsamen Reformweg jetzt hinbekommen. Und das war heute ein klares Angebot, auch an die Unionsseite was zusammen zu machen. Wenn es um die Frage Mehrarbeit geht, dann will ich aber schon sagen, habe ich in den letzten Wochen ganz häufig diese Aussage, die Leute sollen mehr arbeiten, erlebt. Aber als ich dann gefragt habe, wie machen wir es dann konkret, dann kam da halt immer weniger in den Debatten. Und deswegen war es für mich heute wichtig, das mal durchzudefinieren. Mhm. Was machen wir damit Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, dem Arbeitsmarkt schneller zur Verfügung stehen? Wie können wir dafür sorgen, dass Frauen, und es ist jede zweite Frau, die in Deutschland in der Teilzeitfalle festhängt, dass die jetzt wirklich dem Arbeitsmarkt auch zur Verfügung stehen? Ehegattensplitting, bessere Betreuungssituation. Also das sind alles konkrete Maßnahmen, wo am Ende in der Tat die Überschrift steht, wir werden mehr arbeiten. Aber wir sollten es dann noch konkret diskutieren und nicht nur von den Überschriften her.
Sie wollen ja die Menschen in den Mittelpunkt rücken, die so um die 3.000 Euro verdienen. Da müsse man bei der Einkommenssteuer ran. Aber leiden die nicht viel mehr unter den massiven Sozialabgaben?
Das kommt alles zusammen. Aber insgesamt ist das Leben teurer geworden, es ist herausfordernder geworden. Und deswegen habe ich klar gemacht in der Rede, für mich geht es darum, dass Menschen, und da geht es jetzt gar nicht um die 3.000 Euro, es gibt auch welche, die für 2.200, 2.500 Euro, aber die kleinen Einkommen, das sind die Menschen, die am deutlichsten spüren, wenn Donald Trump den Krieg in Iran startet. Und das zeigt sich an den Tankstellen, das zeigt sich bei den Lebensmitteleinkäufen, dass alles teurer wird. Und deswegen habe ich gesagt, hier muss der Schwerpunkt liegen. Hier müssen wir entlasten, hier müssen wir die Einkommen auch absenken. Und ich habe ja auch sehr konkret gesagt, dass dafür auch für mich klar ist, die mit den Spitzeneinkommen und die mit den hohen Vermögen, die müssen ihren Beitrag dazu leisten. Aber das empfinde ich als Teil der Gerechtigkeit, dass man oben ein bisschen was drauflegt und dafür bei denen mit kleineren Einkommen auch sagt, ihr habt jetzt mehr Geld in der Tasche.
Sie haben es gerade schon angesprochen, ein Reformpunkt ist eben auch das Ehegattensplitting. Das wollen Sie für künftige Ehen abschaffen. Ist das gerecht?
Ich halte das für gerecht und will Ihnen das auch ganz klar sagen, wenn wir sehen, dass heute ein großer Teil von Frauen sagt, es lohnt sich für uns gar nicht zu arbeiten, weil es eben diese steuerlichen Fehlanreize gibt, dann ist das aus volkswirtschaftlicher Sicht falsch, dass wir dieses große Potenzial an Menschen, die arbeiten wollen eigentlich und auch können, dass wir das weghalten. Aber ich sage Ihnen auch, es manifestiert dann auch ein Frauenbild und ein Familienbild, das überhaupt nicht meins ist. Und eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat gerade gezeigt, wie unvernünftig das ist, dass wir in Deutschland wirklich an diesem Steuersystem festhalten aus dem letzten Jahrhundert. Und ich finde, ein modernes Land wie Deutschland und einem modernen Begriff auch von Gleichstellung sollte das dringend ändern. Und es gibt so viele Gründe, warum das Ehegattensplitting dann für die Zukunft abgeschafft werden sollte.
Aber auch da die Nachfrage, wird da die CDU mitgehen? Die will das ja partout nicht.
Wir stehen jetzt am Anfang jetzt von Verhandlungen. Ich habe in den letzten Wochen gehört, was Herr Merz vorschlägt, dass die Leute mehr arbeiten sollen. Wir haben über Teilzeit geredet. Ich habe dann was über Feiertage, also ganz viele Vorschläge, die aus der Union gekommen sind. Und das ist ja auch richtig, dass die CDU da Vorschläge macht. Ich habe jetzt im Interview von Herrn Söder gelesen, was alles nicht geht und was alles nicht möglich ist. Und für mich war jetzt der richtige Zeitpunkt, nach den Landtagswahlen noch auf den Tisch zu legen, wie ich mir als Vizekanzler, als SPD-Vorsitzender eng abgestimmt auch mit Bärbel Baas vorstelle, wie wir dieses Land modernisieren können. Und jetzt beginnen natürlich Verhandlungen in der Koalition. Für mich ist nur wichtig, das ist jetzt der Auftakt. Ich will jetzt auch schnell zu einem Schluss kommen. Ich will schnell zu einem gerechten Paket kommen. Da werde ich nicht alles durchkriegen. Aber erstmal kann ich sagen, ich habe mir die letzten Wochen Gedanken gemacht, wie wir das Land voranbringen können. Ich bin fest entschlossen, dass wir diese Schritte jetzt gehen müssen. Wir dürfen uns nicht im Klein-Klein verlieren. Es muss ein großes Paket sein, damit dieses Land stark bleibt. Und jetzt bin ich gespannt, was die andere Seite vorhat. Und dann weiß ich aber auch in dem Vertrauensverhältnis, das wir in der Koalition haben, wir werden da zu einem guten Ergebnis kommen.
Ich muss noch mal darauf zurückkommen, nach zwei Wahlschlappen einer SPD in der Krise. Warum glauben Sie, dass Sie in der Koalition jetzt der Reformmotor sein können?
Weil ich die Verantwortung als Vizekanzler und Finanzminister dafür habe. Ich habe auf Regierungen in den letzten Jahren geguckt. Viele haben sich nicht getraut, Reformen auf den Weg zu bringen. Hätten wir in den letzten 20 Jahren viel mehr Reformen gemacht, hätten wir uns auf Investitionen, auf Strukturreformen, auf Veränderungen in diesem Land in den letzten 20 Jahren konzentriert, dann wäre der Berg heute nicht so hoch. Und wissen Sie, ich will, dass in der Zeit, in der ich politisch Verantwortung trage, dass in dieser Zeit Deutschland modernisiert wird, dass es stark gemacht wird, dass es vorangebracht wird. Und das ist eine Verantwortung, die wir auch für zukünftige Generationen haben. Ich bin von unserem Land überzeugt. Ich finde, das ist ein großartiges Land. Aber gerade deswegen sind wir als Politikerinnen und Politiker in der Pflicht, es noch stärker zu machen. Und wir können uns jetzt zurücklehnen und sagen, wir warten und wir halten das alles aus und wir hoffen, dass irgendwie alles gut geht. Oder wir haben den Mut zur Reform. Und den habe ich heute eingefordert. Und da müssen jetzt alle mithelfen.
Danke, Lars Klingbeil, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das ganze Interview sehen Sie auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube und auf tagesschau.de. Das große Reformpaket des Vizekanzlers, dazu die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Nicole Konert.
Wir werden alle mehr arbeiten müssen. Frühverrentung soll erschwert werden und überhaupt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Wenn man ganz kurz die Augen zugemacht hat, konnte man sich fragen, war das wirklich der SPD-Parteichef und Finanzminister Lars Klingbeil oder doch jemand von der CDU? Klingbeil hat heute schmerzhafte Reformen angekündigt, Vorhaben, die auch in seiner eigenen Partei so manchen nicht schmecken dürften. War das richtig, dieser Mut zu schmerzhaften Ankündigungen? Ich finde ja. Es war sogar überfällig. Wird das nun helfen, das Land voranzubringen? Ich habe Zweifel. Noch sind das nur Vorhaben eines angeschlagenen SPD-Parteivorsitzenden, dessen Partei in den Abgrund schaut und die verzweifelt nach Profil sucht. Das Ehegattensplitting für zukünftige Ehen endlich abschaffen? Eine gute Idee. Aber warum sollte das die Union nun mitmachen? Oder wie es Lars Klingbeil selbst sagt, 47 Mal hat CSU-Chef Markus Söder zu Reformvorschlägen Nein gesagt. Warum sollte er jetzt beim 48. Mal Ja sagen? Heute ist vor allem eines klar geworden. Am Ende muss eine ganze Regierung den Mut haben zu schmerzhaften Reformen. Hoffentlich verlässt sie der Mut am Ende nicht.
Die Meinung von Nicole Konert. Vom großen Reformpaket, das noch geschnürt werden muss, zum Klimapaket, das heute die Bundesregierung bereits verabschiedet hat. All das, was da auf 300 Seiten aufgeschrieben wurde, soll ein Scheitern bei den Klimazielen bis 2030 verhindern. Bis dahin soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 65% gesenkt werden im Vergleich zu 1990. Man ahnt es schon. Daran zweifeln viele Experten und auch die Opposition weiter erheblich. Zumal Wirtschaftsministerin Reiche kürzlich laut über ein Aufweichen der EU-Klimaziele nachgedacht hat. Aber schauen wir auf das heute beschlossene Programm. Tausende neue Windräder sind geplant, Stromtankstellen sollen ausgebaut, die Ladelücken geschlossen werden. Rund 8 Milliarden Euro stehen zusätzlich fürs Klima in den kommenden 4 Jahren zur Verfügung. Tina Handel.
Steckdose am Straßenrand. Seit rund einem Jahr gibt es das in Düsseldorf. Der Ladebordstein ist eine Lösung überall dort, wo es wenig Platz gibt, keine Ladesäule hinpasst.
Wir haben fast keine Störungen. Wir haben jetzt über 7000 Ladevorgänge an fast 30 Ladebordsteinen, die wir betreiben. Wir haben 2 Störungen gehabt.
So lässt sich das Ladenetz verdichten und der Umstieg auf E-Autos fördern. Doch insgesamt sind im Bereich Verkehr und Gebäude die Klimaziele in weiter Ferne. Im neuen Klimaschutzprogramm der Bundesregierung muss man zwischen vielen Zahlen und Ankündigungen etwas suchen, nach dieser Kurve, die die Lücke zeigt. Zwischen grünen Zielbalken und Prognoselinien, der Abstand wächst. Um die Klimaziele doch noch zu erreichen, sieht Umweltminister Carsten Schneider ein neues Windkraftprogramm als wichtigste Maßnahme.
Das sind in etwa 2000 Windräder und das bedeutet schon im nächsten Jahr eine deutliche Erhöhung des Marktvolumens und dementsprechend ist es ein richtiger Booster.
Doch zugleich gibt es im CDU-geführten Wirtschaftsministerium Pläne, die den Windausbau einschränken könnten. Wie passt das zusammen? Muss es gar nicht, sagt der Umweltminister.
Ja, weil diese Pläne kein Konsens in der Bundesregierung sind. Wir sind noch nicht mal in der Ressortabstimmung.
Daneben sollen Dutzende weitere Maßnahmen das Klima schützen. Darunter Förderprogramme, die E-Autos für Privathaushalte erschwinglicher machen sollen, für Ladesäulen an Mehrfamilienhäusern sowie für den Ausbau von Fernwärmenetzen. Doch Kritiker sagen, das reiche nicht, auch weil Gesetze aus der Ampelzeit rückgängig gemacht werden, die laut den Grünen einen größeren Klimaschutzeffekt gehabt hätten.
Die Bundesregierung wird die Klimaziele nicht einhalten und das Klimaschutzprogramm, was heute vorgelegt wurde, ist im Endeffekt einfach nur eine dreiste Täuschung. Ganz zentrale Abrissgesetze, die Katharina Reichel aktuell plant, sind nicht berücksichtigt und damit hat Carsten Schneider sich die Welt schön gerechnet.
Die AfD will das ganze Klimaschutzprogramm zurückfahren. Sie findet das alles
erstens nutzlos, zweitens folgt uns niemand. Die EU und Deutschland als Vorreiter sind die einzigen, die diese Klimaschutzpolitik in dieser Art und Weise und mit dieser Stringenz noch durchführen.
Der Umweltminister ist heute sichtlich stolz auf sein Werk. Aber in der Koalition, auch das wird klar, gibt es noch längst keinen einheitlichen Kurs beim Klimaschutz.
Gut 3 Wochen dauern sie an, die gegenseitigen Angriffe im Nahen Osten. Und es ist heute erneut höchstgradig verwirrend. Eigentlich muss man zunächst aufzählen, was wir nicht wissen. Nämlich, ob es Gespräche zwischen den USA und Iran gibt oder gab, wer da mit wem geredet haben könnte. Außerdem bleibt zunächst unklar, was aus dem 15-Punkte-Plan der USA wird. Klarer dagegen, dass der Iran eine Waffenruhe wohl ablehnt. Und US-Präsident Trump schickt offenbar weitere Truppen in die Region. Was heißt das? Eine weitere Eskalation? Das würde sicher auch die Menschen im Iran interessieren. Bernd Niebrücke mit seltenen Einblicken in den Kriegsalltag in Teheran.
Sophia ist Musiklehrerin. Sie zeigt uns das Spiel auf der traditionellen Kamonche. Es ist für sie Leidenschaft und Beruf zugleich, denn Sophia unterrichtet Kinder in Teheran. Die Flucht an einen anderen Ort ist für die Familie wegen des gebrechlichen Vaters unmöglich. So bleibt nur die Hoffnung. Beim 12-Tage-Krieg im letzten Jahr war es so, dass es schnell vorbei war und wir dachten, okay, es ist beendet. Aber dieses Mal haben wir überhaupt keine Vorstellung davon, was passieren wird und wie sehr es den Menschen schaden oder vielleicht auch nützen wird. Das Leben im Iran wird täglich schwieriger. Meist sind die Menschen ohne funktionierendes Internet abgeschirmt von der Außenwelt. Und sie fragen sich, wer im Iran hält eigentlich die Macht in der Hand? Der neu gewählte oberste Führer, Mojtaba Khamenei, Sohn des getöteten Ayatollah Khamenei, klebt hier in Teheran nur an der Wand. Aus dem öffentlichen Leben ist er verschwunden. Viele andere mächtige Männer des Iran bewegen sich nur vorsichtig in der Öffentlichkeit, stets bedroht von den tödlichen Waffen der israelisch-amerikanischen Allianz. Laut US-Präsident Trump hätten die Verantwortlichen im Iran durch Vermittler einen Vorschlag für ein Abkommen erhalten. Die alten iranischen Führer habe man ja getötet, die neuen seien gesprächsbereit. Ja, korrekt. Wir verhandeln gerade. Sie führen die Verhandlungen zusammen mit Außenminister Rubio und Vizepräsident Vance. Wir haben mehrere damit beauftragt. Und die Gegenseite möchte unbedingt eine Einigung. Und wer würde das in ihrer Lage nicht wollen? Parallel plant das Pentagon die Entsendung von 3000 Elite-Fallschirmjägern. Das soll wohl den Druck auf den Iran erhöhen. Laut israelischen Quellen fordert der US-Plan angeblich das Ende des iranischen Atom- wie Raketenprogrammes und die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz. US-Medien berichten widersprüchlich, ob überhaupt und worüber verhandelt wird. Schon am Morgen die ablehnende Reaktion aus dem Iran. Unser erstes und letztes Wort war, ist und wird immer dasselbe sein. Jemand wie wir wird sich niemals mit jemandem wie euch einigen. Weder jetzt noch jemals. Und der Sieg kommt allein von Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Am Nachmittag berichtet der englischsprachige Kanal des staatlichen iranischen Fernsehens von der Ablehnung des US-Vorschlags und nennt 5 zentrale Gegenforderungen. Unter anderem die Kontrolle der Straße von Hormuz durch den Iran. Am Abend verkündet der iranische Außenminister Araghchi im staatlichen Fernsehen, den Kampf gegen USA und Israel fortzusetzen. Keine Verhandlungen also. Für viele Iraner eine schlechte Nachricht.
Wenn es um Krieg oder Frieden geht, dann gibt sich die AfD gerne als Friedensstifterin. Und wer möchte nicht lieber in Frieden leben, als von Drohnen und Raketen beschossen zu werden? Wie aber geht die AfD nun mit dem amerikanischen Präsidenten um, dessen Nähe man stets gesucht hat? Mit Trump, der Krieg führt. Der Kontakt zu den Republikanern jedenfalls bleibt zunächst bestehen. Kilian Pfeffer und Juli Kurz.
Am Abend im Bundestag. Der AfD-Abgeordnete Frohnmeier empfängt einen Vertreter der Make America Great Again-Bewegung. Die AfD-Fraktion will mit dem Präsidenten des New York Young Republican Club über das deutsch-amerikanische Verhältnis sprechen.
Wir werden heute Abend unsere quasi Freundschaftsbeziehungen weiterentwickeln.
Es klingt ganz anders als das, was man seit Neuestem von der Fraktionsspitze hört. In einer internen Sitzung soll Alice Weidel am Montag angewiesen haben, die ständigen Reisen von AfD-Politikern in die USA zu reduzieren. Was war passiert? Man muss dazu etwas ausholen. Denn bis vor kurzem war alles noch klar. Die AfD und deren Faszination für Trump, es hatte etwas Rauschhaftes. AfD-Abgeordnete pilgerten zuhauf in die USA. Man schmeichelte Trump, man suchte Nähe, man kopierte im Wahlkampf sogar den Make America Great Again Slogan.
Make Germany Great Again!
Doch dann kam die Gefangennahme Maduros in Venezuela, der Griff nach Grönland und jetzt auch noch der Angriff auf den Iran. Und plötzlich schwenkte Weidel von zelebrierter Nähe zu eisiger Distanz. Auf Trumps Ruf nach NATO-Hilfe sagte sie:
Das lässt vermuten, dass man da recht konzeptlos in diesen Einsatz reingegangen ist. Das hätte man sich mal vorher überlegen sollen.
Und dann ergänzte sie noch:
Das ist so alles eine Katastrophe.
Eine bemerkenswerte Kehrtwende. Weidel bestärkt damit jene in der Partei, die seit jeher eher amerikakritisch sind, zumeist aus den Ostverbänden. Der Thüringer Bundestagsabgeordnete Torben Brager betont, er sei schon für gute Kontakte ins Trump-Lager, aber man habe außenpolitisch gerade eben andere Positionen als der US-Präsident.
Es wäre also falsch, wenn wir jetzt in große Jubelstürme für ihn aufbrechen würden und sagen würden, wir finden das alles toll und super und unterstützen das. Es ist hier Skepsis, Kritik angebracht.
Vielstimmig und volatil zeigt sich die AfD in der Außenpolitik. Die offene Kritik von Weidel an Trump. Für den Politikwissenschaftler Höhne hat es vor allem strategische Gründe.
Man konzentriert sich auf die ostdeutschen Landtagswahlen in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt und dann in Mecklenburg-Vorpommern. Und natürlich erhofft man sich Großes von der AfD dort und wird alles dafür tun, dass da irgendwie außensicherheitspolitische Positionen nicht in die Quere kommen.
Anders gesagt, mit Nähe zu Trump kann man im Moment wohl nicht viel gewinnen. Und vielleicht auch deshalb tauchte bei der deutsch-amerikanischen Veranstaltung der AfD heute Abend Alice Weidel gar nicht erst auf.
Die Schauspielerin Colleen Fernandez hat dafür gesorgt, dass über Fake-Pornos im Netz, die durch künstliche Intelligenz erzeugt werden, also sogenannte Deepfakes, klar und deutlich gesprochen wird, aber auch generell über sexualisierte Gewalt. Und das bewegt viele. Am Sonntag demonstrierten Tausende in Berlin, heute gingen in Hannover rund 2000 Menschen auf die Straße und forderten, die Gesetze zu verschärfen. In einer Aktuellen Stunde am Nachmittag im Bundestag versprach Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, man werde hartnäckig bleiben und demnächst ein digitales Gewaltschutzgesetz einbringen mit einem neuen Straftatbestand. Als Vorbild für eine Rechtsprechung, die Opfer, meist Frauen, besser schützt und die Täter bestraft, gilt Spanien. Christina Böker.
Mit der Strafrecht-Vorlesung geht ihr Unitag los. Fünftes Semester Jura. Es geht um die juristischen Feinheiten bei geschlechtsspezifischer Gewalt. Schon vor mehr als 20 Jahren verabschiedete Spanien Gesetze dazu. Es gibt auf solche Fälle spezialisierte Gerichte, wo Sie vielleicht mal arbeiten werden. Bei so einem Gericht liegt der Fall, der Deutschland gerade beschäftigt.
Es geht ja auch um häusliche Gewalt. Da gibt es Sondertatbestände, die schwerwiegender bestraft werden als in Deutschland. Ich würde schon sagen, dass es in Spanien mehr Möglichkeiten für eine Anklage gibt.
Aber gilt das auch, wenn die Taten im Internet passieren und KI im Spiel ist? So wie in einem Fall, der vor gut 2 Jahren eine Kleinstadt in der Region Extremadura aufrüttelte. Wochenlang kursierten Nacktbilder ihrer Töchter online, erstellt mit einer Auszieh-App, sogenannte Deepfakes. Mindestens 20 Schülerinnen waren die Opfer. Die entsetzten Mütter suchten Rat. Es wirkte echt, ich musste 2-mal hinschauen, hatte Zweifel. Meine Tochter weint nur noch. Sie hat ohnehin wenig Selbstvertrauen, es ist furchtbar für sie. Die Täter waren recht schnell gefunden, minderjährige Mitschüler. Unklar war zunächst, ob und wie sie bestraft werden könnten. Selbst bei manipulierten Bildern gelten solche realistischen Bilder als Kinderpornografie. Dafür bekamen die minderjährigen Täter Bewährungsstrafen nach Jugendstrafrecht. Einer der Täter musste zusätzlich 1.200 Euro Geldstrafe zahlen. Der Fall ihrer Töchter dürfte dazu beigetragen haben, dass dem spanischen Parlament nun Gesetzentwürfe zu Deepfakes vorliegen. Das Gesetz hinkt der Technologie noch hinterher, aber in Spanien haben Richter über solche Taten bereits Urteile gefällt. Die Erstellung eines gefälschten Sexvideos einer Person kann schon jetzt in Spanien ein sehr schweres Verbrechen sein. Hier gehören KI-generierte Videos zum Arbeitsalltag. Beim staatlichen spanischen Fernsehen werden vor allem Videos aus Krisenregionen verifiziert. Aber immer häufiger untersuchen sie auch pornografische Deepfakes. Wir glauben schon, dass auf rechtlicher Ebene mehr Gesetze helfen würden. Aber zusätzlich sollten die Behörden in jedem Land den Druck auf die sozialen Netzwerke erhöhen, damit diese Art von Deepfake-Videos nach der Anzeige eines Opfers sofort entfernt werden. Schweigeminute im Parlament für das Opfer eines Femizids. Denn neben dem Strafrecht gehört auch der offensive Umgang mit dem Thema zu Spaniens Kampf gegen Gewalt gegen Frauen.
Und weitere Nachrichten des Tages hat jetzt Julia Niharika.
Die US-Tech-Giganten Meta und Google haben in den USA eine juristische Niederlage erlitten. Es geht um das Suchtpotenzial von Social Media, konkret um Instagram und YouTube. Das Gericht in Los Angeles entschied, die Plattformen hätten minderjährige Nutzerinnen und Nutzer ungenügend über Risiken informiert. Einer heute 20-jährigen Klägerin wurden $3 Millionen zugesprochen. Meta und Google weisen die Vorwürfe zurück und können noch in Berufung gehen. Der Streit zwischen Ungarn und der benachbarten Ukraine über Energielieferungen verschärft sich. Der ungarische Ministerpräsident Orbán will die Durchleitung von Gas an Kiew schrittweise einstellen. Damit reagiert er auf ausbleibende russische Öllieferungen durch Pipelines in der Ukraine. Orbán spricht von einer bewussten Ölblockade. Die Ukraine betont hingegen, dass die für die Lieferungen nötige Röhre durch russische Angriffe beschädigt worden sei. Die gut 580.000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie bekommen mehr Geld. Darauf haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften geeinigt. Die Löhne steigen zwar nur moderat in 2 Stufen. Ab kommendem Januar um 2,1%, 2028 dann um weitere 2,4%. Allerdings verpflichten sich die Arbeitgeber auch, in einen Fonds zur Jobsicherung einzuzahlen. Die deutsche Chemiebranche schwächelt seit längerem, unter anderem wegen hoher Energiekosten. In Nordrhein-Westfalen ist Atommüll aus dem früheren Versuchsreaktor Jülich ins Zwischenlager Ahaus gebracht worden. Der Konvoi mit dem Castor erreichte vergangene Nacht das Zwischenlager. Mehr als 2000 Polizistinnen und Polizisten hatten den Einsatz gesichert. Es gab nur vereinzelte Proteste von Atomkraftgegnern. In den kommenden Monaten soll es weitere Transporte geben.
Wenn ein Gebäude, zumal so ein riesengroßes wie eine Domkirche, einige Jahrhunderte alt ist, dann ist das mit dem Reinemachen keine Sache von kurz mal eben durchwischen. Steine, Boden, Kirchenbänke, Fenster. Was aus dem Mittelalter stammt, dafür ist der porentiefe Glanzmacher selbst aus der Drogerie des Vertrauens viel zu aggressiv. Und so ist ein großer Frühjahrsputz in alten Gemäuern nicht nur ein reines Saubermachen, sondern auch eine Reinigung, um Werte und Substanz zu erhalten. Wiebke Schindler war mittendrin beim Putzen des Domes in Halberstadt in Sachsen-Anhalt.
Die Türen von diesem Dom bleiben 2 Tage lang für Besucher geschlossen. Dahinter ein Frühjahrsputz in XXL. Und dabei kommt es auf jedes noch so kleine Detail an. Corinna Grimm-Remus ist an einem der ältesten und wertvollsten Objekte hier im Halberstädter Dom zugange, dem Taufstein aus dem 12. Jahrhundert. Gegen den Staub hilft ein spezieller Schwamm.
Der nimmt den Schmutz einerseits auf und andererseits reibt er sich auch ein bisschen ab wie so ein Radiergummi. Ist aber natürlich viel weicher. Also es ist ein Latexschwamm. Und ja, das Schöne ist, man wirbelt halt den Staub jetzt nicht so unnötig auf, sondern nimmt ihn einfach so runter.
Die Steinrestauratorin sitzt hier schon den halben Tag, aber nicht allein. Ein ganzes Restauratorenteam ist vor Ort, aber auch Gemeindemitglieder packen mit an. Für sie heißt es vor allem Staubsaugen. An die wertvollen Objekte und Kunstarbeiten darf nur das Fachpersonal. Alles nach einem strengen Plan.
Hier aber eine besondere Situation, in der wir wirklich sehr viel authentische mittelalterliche Substanz haben. Und die muss auf jeden Fall ganz speziell überwacht gereinigt werden. Nicht, dass da jemand hingeht mit einem Wischlappen und dann den Dom auswischt. Dann wischt er womöglich sehr viel originale Substanz weg.
Diese jahrhundertealten Kirchenfenster etwa rühren Sie heute gar nicht erst an. Ein paar Meter weiter saugt Frank Dörfer. Der Großputz bringt vieles zum Vorschein.
Wir spinnen wie im Laub, manchmal sogar Vogelnester und sowas. Und das haben wir alles sauber gemacht.
Wenn hier nicht gerade sauber gemacht wird, gehen hunderte Menschen am Tag durch den Dom. Die hinterlassen Schmutz und auch Staub. Sobald sich die Türen öffnen, verteilt sich das überall. Das jetzt sauber zu machen, für den Haustechniker ist das Ehrensache. Der Dom hat für ihn eine besondere Bedeutung.
Ist für mich das Beste, was Sachsen-Anhalt zu bieten hat. Ist so. Ich wüsste nichts Schöneres, Wertvolleres in Sachsen-Anhalt als den Halberstädter Dom. Wüsste ich nicht, was da besser sein sollte.
Und in der Tat, der Dom lockt viele Touristen in die Kleinstadt. Der Domschatz gehört zu den wertvollsten mittelalterlichen Kirchenschätzen. Zurück am Taufbecken. Viele tausend Kinder dürften in dieser Schale schon getauft worden sein. Und auch heute noch finden hier Taufen statt. Das hinterlässt Spuren.
Der Kalk, der in diesem Wasser war, hat sich dort abgelagert. Die Babys, die da drin waren, die in diesem Wasser, die haben sozusagen vielleicht Partikel dagelassen.
Bei ihrer Reinigung geht es dem Restauratorenteam nicht nur um die Optik. Es gehe vor allem auch um den Erhalt ihres Domes. Denn Staub bindet Feuchtigkeit, Nährboden für Schimmelpilze. Und die will hier wirklich niemand haben. Und so putzen sie beharrlich weiter.
Man hat ja das Gefühl, man macht auf jeden Fall was Sinnvolles für die Erhaltung des Objektes. Und man sieht es auch. Also ich sehe es zumindest und freue mich dann natürlich auch drüber. Also ist ja einfach der schönste Beruf der Welt und die Atmosphäre dabei ist eben auch schön.
Und das auch noch nach 25 Jahren Arbeiten hier am Halberstädter Dom. Etliche Stunden und Schwämme später leuchtet das Taufbecken nun im neuen, alten Glanz. Zu Ostern zeigt sich der Dom dann in seiner schönsten Version. Bis zum nächsten Frühjahrsputz in einem Jahr.
Und dann gehen wir noch kurz raus und fragen Sven, ob es wegen des Wetters gut wäre, noch schnell die Daunenjacke wieder rauszuholen.
Das wäre, Susanne, sehr gut, das zu tun, weil die Zusammenfassung ist sehr einfach. Nass, kaltes Aprilwetter. jetzt im März. Das ist das, mit dem wir es zu tun haben. Das Tief liegt hier über Skandinavien. Über die Nordsee kommt die arktische Kaltluft, feucht wie sie ist, zu uns rein. Wir gucken gleich in die Nacht und da sieht es so aus, dass es in der Südhälfte weitere Schneefälle gibt. Und zwar ziemlich weit runter, so 400, 500 Meter Schneefallgrenze, weiter nach Norden sogar 200, 300 Meter. Später im Tagesverlauf gibt es dann sonnige Abschnitte zwischendurch, aber dann gibt es Graupelgewitter, Schneeregenschauer, oben in den Bergen Schneeschauer, in den Mittelgebirgen bis Dienstag teils 20 cm Neuschnee, am Alpenrand über 50. Temperaturen morgens früh zwischen minus 3 und plus 2. Am Wasser 4 oder 5 Grad, morgen Nachmittag 5 bis 10, höhere Lagen 0 bis 4 Grad. Die Aussichten nach kalter Nacht, ein Freitag mit viel Sonne. Und am Samstag kommen, Susanne, schon die nächsten Niederschläge.
Ja, bleiben wir doch lieber im Warmen. Danke, Sven. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es gleich weiter mit politischem Talk.
Tja, und dazu empfängt Sandra Maischberger ihre Gäste.
Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tja, hoffentlich schläft.